dass wenn wir nur von Gefühlen uns leiten lassen, dass da manches in unserem Leben schief geht. Das passt nicht. Das funktioniert nicht. Da werden wir oft missleitet, dann kriegen wir unser Leben nicht auf die Reihe. Beim letzten Sonntag haben wir die Gefühle ein Segen angeschaut und haben festgestellt, wir brauchen Gefühle, um überhaupt miteinander umgehen zu können. Und Gott hat uns diese Gefühle geschenkt. Er selber hat Gefühle und hat die auch als Gott uns in die Wiege hineingelegt. Und wir müssen nur lernen, mit diesen Gefühlen zu leben. Das ist unser Auftrag. Im Grunde nicht uns gegen diese Gefühle aufzulehnen oder meinen, sie im Grunde als Diktator in unserem Leben gebrauchen zu können. Und heute wollen wir mal miteinander feststellen, ja, Gefühle sind wichtig, aber es ist nicht alles im Leben. Und wie die Gefühle uns manchmal mitreißen, jetzt kommt dieses Bild und dann habe ich euch mal noch 2 Minuten ein kleines Lied mitgebracht, wo eine Sängerin ihre Gefühle, dieses andere Bild, Entschuldigung Tom, und dann das Lied dazu von 2 Minuten, wo eine Sängerin einfach ausdrückt, wie sie hin und her gerissen ist in ihren Gefühlen. Schieß los.
Und es fragt mich, ob es helfen kann. Es umschmeichelt mich mit Plüsch und Samt und sagt, schau dich mal an. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus. Und das Leben wird zum Warenhaus. Ich behalte es gleich an. Ewigkeiten kommen und gehen. Sie mehr als einmal anprobiert, hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich, zu skurril, nicht mein Stil, das Gefühl steht mir nicht, ich schau mich nur um, schau mich nur mal um, es beschleicht mich wieder das Gefühl, fragt mich leise, was ich wirklich will. Dann schickt es mich in den April und sagt, haben wir nicht da. Das Gefühl ist wie der letzte Schrei, kaum verschwindet es und geht vorbei. Und da lacht man es und denkt dabei, ach wie dumm ich doch war. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Ziel, das Gefühl steht mir nicht. Schau mich nur um. Schau mich nur mal um. Aus der Kiste raus und es zieht mir schon die Schuhe aus. Doch das Leben ist kein Warenhaus, denn es nimmt mich zurück. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert. Hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es mich. Zu skurril, nicht mein Ziel, das Gefühl steht mir nicht. Schau mich nur um. Schau mich nur mal um.
Das wahrzunehmen, wie sie euch an der einen oder anderen Stelle in die Irre geführt haben oder in die Irre führen. Und wie sie uns manchmal, und das ist dort, wo wir am meisten über unseren Gefühlen leiden, wie sie uns manchmal zu Reaktionen herausfordern, die wir anschließend sehr stark bereuen. Deshalb meine These heute meiner Predigt wäre diese Aussage. Jetzt hoffentlich bleibt halt, ich muss vielleicht anmachen. Jetzt. Wir sollten lernen, mit Gottes Hilfe, mit seinem Heiligen Geist, dass wir uns Situationen gegenüber sehen können, die außer Kontrolle sind, ohne selber außer Kontrolle zu geraten. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte manchmal in meinem Leben. Denn oft ist es ja so, Wenn Situationen im Leben außer Kontrolle geraten und ich meine, ich habe es nicht mehr im Griff und dann komme ich, oder funktioniert es auch, dann funktioniere ich nicht mehr, dann gehe ich auch außer Kontrolle. Und dann wehe dem, der mir begegnet. Das ist meist natürlich in der Familie, ist ja klar, im Außen beschränkt man sich ja, benimmt sich ja einigermaßen. Aber ich wünsche mir, dass der Heilige Geist mich so prägt, dass die Situationen außer Kontrolle geraten könnten und ich trotzdem mich unter Kontrolle habe. Und es nicht zu einem Ausdruck, einem bösen Ausdruck oder einem Ausruf oder einem Beschimpfung oder einem, je nachdem, was auch immer, je nachdem, wie jemand auch getickt ist, wir werden gleich darauf eingehen, wie das verschieden sein kann auch bei uns. Ja, wenn wir außer Kontrolle geraten, dann gibt es letztlich zwei große Unterschiede bei uns. Das habe ich mehrmals schon erwähnt, weil ich sehr stark natürlich zu einer Seite tendiere und dann muss ich mir immer wieder selber vorsagen, dass die anderen genauso schlecht sind wie ich. Ja, deswegen kommt es bei mir immer wieder vor. Das eine ist das Explodieren. Das wäre so meine Seite, da gebe ich gern zu. Also ich werde mit Sicherheit nicht ruhig, sondern ich werde mehr laut explodieren. Es ist irgendwas, ja, und dann muss das raus, okay? Schön, wenn es dann bei denen bloß rausgeht und anschließend wieder in Ordnung ist, dann ist es auch gut. Dann lass es raus, dann ist es wieder gut. Aber letztlich ist es ja so manchmal, dass es rausgeht und nicht in Ordnung ist. Das ist dann im Grunde sich vertieft. Und dann manchmal sogar zur Verbitterung kommt. Und bei diesem Explodieren gibt es natürlich, das habe ich versucht darzustellen, mal gucken, das müsste hier gehen, mit diesem Bild hier, es gibt das Explodieren gegen sich selber. Hier, gegen sich selber. Das heißt also, man wird laut, aber man regt sich über sich selber auf. Und es gibt natürlich auch noch das Explodieren gegenüber den anderen. Man regt sich auf und man beschimpft oder was weiß ich alles den anderen. Das gibt es beides. Ihr habt bestimmt Menschen erlebt, die so sind. Davon gehe ich aus. Ich weiß nicht genau, ich habe das nicht gefunden, wie die Prozentzahl ist, ob die Mehrheit der Menschen gleich explodieren und die wenigen, der kleinere Teil implodieren, das weiß ich nicht genau, aber es ist mit Sicherheit ein großer Teil, der explodiert. Oder vielleicht nimmt man sie nur wahr, das könnte auch sein. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie man mit dieser außer Kontrolle geraten einer Situation umgehen kann. Man implodiert, man unterdrückt das, man wird stille, man zieht sich zurück, man sagt gar nichts mehr. Man redet nicht mehr, man schweigt, man macht die Tür hinter sich zu, man möchte nicht mehr angesprochen werden und man spricht auch niemand anderes an. Das gibt es genauso. Und da ist die Kommunikation, die beim Explodieren natürlich zerstört ist, mit der Sicherheit für eine Zeit, die ist beim Implodieren genauso zerstört für eine Zeit. Da ist überhaupt kein Unterschied. Man redet nicht mehr miteinander. Die einen, weil der eine halt böse wurde oder laut wurde oder explodiert ist und der andere, weil er sich zurückgezogen hat. Und auch da gibt es, so sagt man, so hat man mir gesagt, da kann ich nicht aus Erfahrung reden, diese zwei Dinge. Einmal, man ist im Grunde böse gegen sich selber, dass man das nicht besser im Griff hatte, dass man das nicht besser kann, dass man das nicht besser gemacht hat. Man nimmt alles immer auf seine eigene Kappe. Wenn die anderen im Grunde missbauen, dann ist man selber derjenige, der das im Grunde nicht besser gekannt hat. Er hätte das besser organisieren müssen, man hätte ja noch anrufen müssen, man hätte nachfragen können. Ja, man hätte ja den anderen den Wein im Grunde auch mit ein bisschen ins Haus tragen können. Man macht alles selber. Ich bin immer der Dumme, das sind die einen. Oder die anderen, die natürlich immer alles sagen, ja die anderen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich und Fehler, das gibt's bei mir ja sowieso nicht oder so gut wie gar nicht. Ganz selten mal alle 8 Wochen einmal, aber ansonsten mache ich immer alles richtig und die Dummen, das sind immer die anderen. Vor allem die, wo es falsch machen. Finden wir uns irgendwo? Ich bin überzeugt, wir finden uns irgendwo. Ich habe mal nachgehört, nachgelesen, auch mal überlegt darüber und ich hoffe, ihr macht das auch mal. Ich habe festgestellt, das ist unter Umständen gar nicht so, dass man einheitlich sagen kann, ich bin immer diese eine Sorte. Also, wer jetzt behaupten würde, ich bin immer derjenige, der immer explodiert, das ist nicht wahr. Es gibt Themen, wo ich implodiere. Das ist also gar nicht, sagen wir so, manchmal gar nicht so, dass es eindeutig ist, das ist die Person oder ich bin so, also reagiere so oder mein Ehepartner, der ist so, der reagiert immer so, sondern wir müssen da auch da lernen, genauer hinzuhören und genauer hinzusehen. Da gibt es sogar Themenbereiche, wo jemand, der recht häufig laut wird, weil er das halt deine Art ist, mit diesen Katastrophen in seinem Leben umzugehen, dass es bei bestimmten Themen durchaus sein kann, wo er dann plötzlich ganz ruhig wird. Und wenn man darüber nicht mehr reden möchte, das ist kein Thema mehr für ihn. Das bedeutet natürlich wieder, ich weiß, das liegt uns jetzt Abelern oder so konservativen Pietisten nicht unbedingt so, dass sie in sich hineinhören und sich hineinfühlen, aber ich bin überzeugt, ein Stück weit brauchen wir das, dass wir das auch wieder neu lernen, um uns selber kennenzulernen, um uns selber wahrzunehmen, um auch durch den Heiligen Geist Veränderung zu erleben. Ich bin überzeugt, wenn wir nicht lernen, uns selber wahrzunehmen, dann wird der Heilige Geist uns auch nichts verändern, weil wir ja gar nicht um Veränderung bitten. Wir sehen ja gar keine Nötigkeit, um uns zu verändern. Denn wir nehmen es ja gar nicht wahr, wie wir dem anderen begegnen und was wir mit dem anderen machen und was diese chaotischen Situationen in unserem Leben mit uns machen. Es ist einfach so. Nee, es ist nicht einfach so. Bei welchen Themen bin ich derjenige, der explodiert? Und bei welchen Themen bin ich vielleicht derjenige, der implodiert, der die Dinge unterdrückt? Wie ist das mit meinem Ehepartner, mit meiner Familie, mit vielleicht sogar mit meinen Kindern, obwohl es von natürlich ein bisschen schwieriger ist, die sind alle in der Entwicklungsphase, da gibt es auch Veränderungen, natürlich, aber auch dort. Wie ist das dort? Sind die denen immer, die gleich los? Sind sie alle so, unsere Kinder? Oder sind auch dort verschieden? Dass die einen mehr ruhig werden und die anderen mehr laut? Das wäre jetzt in unserer Familie so. Also es ist immer schlimm, wenn der Prediger sich von seiner eigenen Familie erzählt, aber ihr kennt sie ja ein bisschen. Der Daniel mehr der Ruhigere und die Rahel mehr der Lautere. Ja, die im Grunde dann immer alles nach außen her vertreten muss und nur außen hin das abarbeiten muss und dann wird es durchgearbeitet, dann ist es in Ordnung. Und der Daniel mehr, der Moment die Würmer aus der Nase ziehen muss, dass er überhaupt mal was sagt. Innerhalb einer Familie ganz verschieden. Ganz verschieden. Nicht sagen, es ist immer so bei uns. Bei uns ist nicht alles immer so. Ich muss lernen, hinzuschauen. Ich muss lernen, wahrzunehmen. Ich muss lernen, dass der Heilige Geist mir zeigt, wo ist das Problem in meinem Leben? Wo hakt's denn in den Situationen, die außer Kontrolle geraten und die mich dann außer Kontrolle bringen? Warum ist das so? Und dann, dass der Heilige Geist mich dort verändert. Und wie könnte das passieren? Durch genau das. Stille. Ich muss lernen, stille zu werden. Ich muss nicht bei immer sofort reagieren. Es gibt leider auch Situationen, wo man sofort reagieren muss. Aber ich muss nicht immer sofort reagieren. Es ist empfehlenswert, manchmal einfach stille zu werden, in sich zu gehen. Und ich habe festgestellt, das ist sogar biblisch. Das ist jetzt kein psychologischer Rat, sondern hier haben wir Matthäus 26. Da hätte Jesus allen Grund gehabt, sich aufzuregen. Er wurde fälschlich angeklagt. Er wurde da im Grunde vorgeführt. Man machte mit ihm Dinge, die macht man mit einem Gefangenen nicht. Das hat sich nicht gehört. Das war nicht rechtens. Dann hatten sie die Jünger von Jesus, die hatten ihn mehr oder weniger verlassen. Nur noch von Ferne schauten sie mit Fernglas, was denn noch in Jerusalem ist. Und alle anderen hatten sie zurückgezogen. Und Jesus mehr oder weniger alleine. Aber Jesus hätte genug Grund gehabt im Grunde, jetzt mal den Leuten die Meinung zu sagen, so nicht, das geht nicht. Was macht ihr mit mir? Benimmt euch, macht euch die Regeln, haltet euch an die Regeln, wie man Gefangene im Grunde behandelt. Die kann man nicht anspucken. Man hätte zu den Jüngern sagen können, was seid ihr für Pfeifen? Habe ich euch nicht 3,5 Jahre gelehrt? War ich nicht mit euch unterwegs? Jesus schwieg stille.
Er wird ruhig. Er besinnt sich.
Aber ich habe festgestellt, das ist passiert nicht nur im Neuen Testament bei Jesus, so, wo das natürlich eine ganz, ganz zentrale Stelle ist. Ich habe eine Stelle noch im Alten Testament gefunden. 2. Mose 14, 14. Auch wieder eine riesengroße Situation, ganz problematisch, was über das Volk Gottes hereinbricht. Und keiner weiß im Grunde, was im Grunde passieren soll, ob das überhaupt gut geht. Allen Grund, sich über Gott aufzuregen, allen Grund, über die fleischischen Soldaten sich aufzuregen, die das nicht hinkriegen, den Feind in die Flucht zu schlagen. Was sagt er dann? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Tja, wir sind es, die die Stille oft nicht ertragen. Weil unser Leben so voll ist. Weil wir Termin an Termin kleben. Weil wir meinen, wir müssten alles in unsere 80 Jahre, 90 Jahre, die Gott uns schenkt, hineinpressen. Und manchmal das Gefühl haben, wenn wir irgendwo was versäumen, das können wir nie mehr nachholen. Und dann haben wir das Wichtigste im Leben oder vielleicht das Zweitwichtigste. Das Wichtigste für uns ist ja Jesus. Also das Zweitwichtigste im Leben haben wir dann versäumt. Und die Stille geht verloren. Das Ruhigwerden. Das ist ein Stück weit erstmal, Herr, nimm du die Sache in deine Hand. Stille. Ich glaube, wir müssen alle, gut, vielleicht sind manche besser wie ich, das ist auch recht, ich gönn's euch, aber wir müssen alle lernen, neu Stille zu ertragen, Stille zu finden, Stille zu halten, Stille zu suchen. Kleiner Spaziergang im Park. Kleine Auszeit im Wohnzimmer, wenn man nicht mehr so viel spazieren kann. Aber möglichst natürlich dann den Fernseher anmachen und die Nachmittagssendungen laufen lassen. Da findet man bestimmt dann Stille. Nee, Stille halten. Gerade wenn sowas passiert ist, wenn Situationen außer Kontrolle geraten sind und ich mich im Grunde genau wieder kenne, genau das wird jetzt wieder passieren, ich werde wieder außer Kontrolle geraten. Ich auch Stille suchen, weil Jesus derjenige war, der mir es vorgemacht hat und weil ich wissen darf, dass der Herr bei mir ist und mein Platz ist, Stille zu suchen. Ich habe mal hineingehört, was das bedeutet, Stille zu suchen. Habe festgestellt, das baut sich natürlich ein Stück weit auf. Stille zu suchen heißt natürlich zuerst einmal auch Demut zu leben. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Eltern unter, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wie oft ist es so? Vielleicht behauptet er jetzt nicht, das ist nicht Hochmut, aber es ist doch Hochmut. Wenn ihr meint, der andere hätte alles richtig machen können und es wäre dann alles besser gewesen, oder wenn ihr euch selber Vorwürfe macht, dass ihr alles in der Hand habt und ihr, wenn ihr es richtig macht, euer Leben nie mehr schief geht und es wird keine Situation in eurem Leben passieren, die außer Kontrolle geraten, sondern ihr werdet, wenn ihr gut seid und wenn alle anderen gut seien, alles in eurem Leben unter Kontrolle haben. Haben wir das? Haben wir wirklich dieses Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle hätten, wenn wir nur alles richtig machen? Oder ist es nicht so, dass wir demütig werden sollten und wieder feststellen, dass wir letztlich
nichts unter Kontrolle haben? Dass der Einzige, der unser Leben unter Kontrolle hat, ist Gott, unser Heiland? Das ist der Einzige. Alles andere haben wir letztlich nicht in der Hand. Da können wir nur dankbar jeden Abend unserem Herrn gegenüber sein, wenn er uns bewahrt hat, wenn er uns gehalten hat. Oder die andere Stelle, Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Der Psalmist im Psalm 19 macht es eindeutig klar. Er musste erleben, dass er diese Demut lernen musste. Und als er diese Demut nicht gelernt hatte, dass er dann auf dem falschen Weg unterwegs war. Dass er das Irdische, das Menschliche, das Können, die Leistung, das Erbringen im Grunde komplett falsch eingestuft hatte. Und die Macht und die Allmacht und das Leiten und Führen Gottes absolut unterschätzt hatte. Demut. Stille werden und wieder neu demütig werden vor unserem Gott. Wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich mich so darüber aufregen kann und soll und darf? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich so über andere herziehe? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich meine, man könnte, also wir Menschen könnten alles im Griff haben? Wer bin ich denn überhaupt? Und wieder neu sich klar werden. Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Aber der Herr über dieser Welt und der Herr über meinem Leben ist Gott im Himmel. Demut. Das Zweite, was mir klar geworden ist in diesen Situationen, Bewusstmachung. Mit wem habe ich es denn überhaupt zu tun? Vielleicht ist für den einen oder anderen das jetzt sehr fromm, was ich jetzt hier sage, aber letztlich ist es nicht fromm, sondern es ist Realität unseres Lebens. Wer hat denn Interesse, dass wir immer wieder ausrasten? Wer hat denn Interesse, dass unsere Beziehungen nicht im Grunde eng sind? Wer hat denn auf dieser Welt Interesse, dass wir kein Zeugnis nach außen sind? Wer hat denn Interesse, dass im Grunde in der Gemeinde die Liebe nicht ausgelebt wird? Wer hat denn Interesse, dass in unseren Ehen das nicht rund läuft und wir im Grunde unsere Kinder zum Teil ja kaputt machen durch unsere kaputten Ehen? Wer hat da Interesse? Der eine, der jetzt gerade einen Termin vergessen hatte? Wahrscheinlich kaum. Es ist der Böse. Und deshalb heißt es in Epheser 6, Vers 12, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen. Da heißt es 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Der hinter dem ganzen Chaos, hinter dem ganzen Unfrieden, hinter den ganzen Situationen steckt, wo wir im Grunde unsere Rente, unsere Möglichkeiten geführt werden, das ist der Böse. Der möchte, dass wir wieder ausrasten. Der möchte, dass wir übereinander herfallen. Der möchte, dass wir kaputt gehen. Und alles kaputt machen. Und wenn das passiert ist, dann schreit jemand Halleluja. Aber nicht Gott im Himmel, sondern der Böse. Das, was hier, wenn wir gelesen haben, die mächtigen Gewalten dieser Welt, die in der Finsternis herrschen. Und ich glaube, in dieser Stille sollten wir uns den Moment Zeit nehmen, um die Dinge wieder neu einzuordnen. Okay, ich bin vielleicht in dem Moment enttäuscht von meiner Ehefrau oder von irgendjemand in der Gemeinde. Ich habe sonst nicht viel andere, ich bin ja immer in der Gemeinde. Oder vielleicht mit irgendjemand anders, im Nachbarn oder so. Ja, vielleicht ist das so. Aber wer will denn im Grunde, dass da was kaputt geht?
Also ich bin überzeugt, wenn ich genau darüber nachdenke, ja, bestimmt nicht. Sonst würde ja nicht in die Gemeinde kommen, oder? Ihr wollt es noch nicht kaputt machen. Ihr habt es vielleicht nicht so hingekriegt, das ist durchaus möglich. Und ihr habt vielleicht an einer Stelle auch jemand ganz gewaltig enttäuscht, das ist durchaus möglich. Aber doch wirklich den Grund, ich will ihr was kaputt machen, ich will was zerstören, doch niemals. Der Böse, der Teufel, der Satan, der will, dass es kaputt ist. Und wenn wir dann schön aneinander geraten, und wenn wir uns richtig mal anfetzen, wenn wir richtig dann mal nicht mehr reden, wenn dann im Grunde Kommunikation tot ist, dann wunderbar, herrlich, habe ich wieder wunderbar hingekriegt, hat wunderbar funktioniert.
Machen wir uns wieder neu bewusst, mit wem wir es in unserem Leben, in unseren Alltagssituationen immer wieder zu tun haben. Und plötzlich, wenn ich das wahrnehme, es geht gar nicht um die Person oder die Personen. Da ist jemand anders im Spiel. Bin ich überzeugt, dass dann unsere Reaktionen ganz anders aussehen. Ganz anders aussehen werden. Das nächste, was wir in der Stille lernen sollten, wäre Vertrauen. Da haben wir zum Beispiel 2. Korinther 1, Vers 8 bis 9. Da heißt es, 2. Korinther, ja genau, 1, Vers 8 und 9. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen. Die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Das ist die Aussage des Paulus. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Paulus ist in eine Situation geraten, wo genau das passiert ist, wo alles außer Kontrolle war. Er hatte nichts mehr in der Hand, nichts mehr. Noch nicht einmal sein eigenes Leben hatte er in seiner eigenen Hand. Und dann sagt Paulus, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wem vertraue ich in meinem Leben? Wem vertraue ich in meinem Leben, dass die Dinge so laufen, wie Gott es haben möchte? Vertraue ich den Menschen? Und da kann ich euch gleich sagen, da werden wir uns immer wieder enttäuscht sein. Und da werden wir immer wieder Frust schieben. Und da wird es immer wieder Ärger geben. Oder vertrauen wir Gott, dass Gott trotz uns Menschen und mit uns Menschen Gemeinde baut. Dass Gott trotz uns Menschen und mit uns Menschen Beziehungen hat. Und dass Gott trotz uns Ehen haben möchte und segnet. Wem vertrauen wir? Unsere eigene Kraft? Und wer ist ganz schief? Dann bin ich der Dumme. Oder vertrauen wir der Kraft der Ehefrau oder des Gemeindeältesten? Oder vertrauen wir Gott? Vertrauen wir dem Richtigen? Stille finden, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich meine, ich müsste immer alles im Griff haben? Wer bin ich, dass ich mich über die anderen stelle? Wer bin ich in diesem Geschehen dieser Welt, dass ich meine, ich muss alles im Grunde dirigieren und über die anderen herziehen? Bewusst machen, wer wirklich mein Feind ist und wer der Zerstörer ist und wer alles kaputt machen möchte und wieder neu vertrauen lernen. Und dann, wird es vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber ich nehme einfach mal diese Fragen mit. Lernen, echte Fragen zu stellen. Da heißt es zum Beispiel die erste Frage, hat die Person es wirklich gesagt oder denke ich nur, dass sie es gesagt hat? Bleib mal an der Stelle schon mal stehen. Ich könnte euch aus dem Nähkästchen erzählen, heute Morgen bei uns kurz nach dem Frühstück. Ich erzähle es nicht die Geschichte, aber von der Sache her. Meine Frau hat was gesagt, ich habe was verstanden. Und ich musste feststellen, sie hat es nicht gesagt, wie ich es verstanden hatte. obwohl ich absolut überzeugt war, dass sie das gesagt hatte. Aber nachdem dann, na klar, es ging hin und her und dann hat sie gesagt, aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, sie hat es wahrscheinlich nicht gesagt, aber bei mir ist das genau so angekommen. Da war überhaupt kein Zweifel, dass sie das so meint. Hat die Person es wirklich gesagt oder denke ich nur, dass sie es gesagt hat? Und ich glaube, wenn wir diese Frage schon stellen würden, ich glaube, über 50% dieser ganzen chaotischen Situationen wären wir schon im Griff. Die würden schon gar nicht passieren. Dann würden wir nämlich in aller Ruhe nachfragen, was hast du denn wirklich gemeint? Dann würden wir in uns gehen und fragen, ja, was hat sie denn wirklich gesagt? Oder was hat er denn wirklich gesagt? Was ist denn wirklich passiert? Und dann wird die ganze Sache anders aussehen. Dann das Zweite. Wo geht es in dieser Situation um meine eigenen egoistischen Interessen? Wo geht es in dieser Auseinandersetzung, in diesem Chaos jetzt darum, dass ich das bekomme, was ich meine, in mir steht es zu und ich müsste es haben? Und es geht gar nicht darum, dass wir miteinander lernen umzugehen und dass wir miteinander den Weg bestreiten. Und es geht vor allem niemals darum, dass ich dem anderen diene und helfe und ihn in Liebe begegnet. Wo geht es darum, wo ich wieder ausgerastet bin, darum, dass ich kämpfe für mich? Ich formuliere es natürlich nicht so, ich weiß es. Wir sind alle clever, geschickt. Die richtigen Fragen stellen. Da hat jemand, als Beispiel einfach, da sind wir ja zusammen, da hat jemand was vergessen. Und dann regt man sich drüber auf, weil jemand was vergisst. Geht es wirklich darum, dass diese Sache erledigt wird oder geht es darum, dass ich nicht im schlechten Licht dastehe, weil das jetzt nicht erledigt ist? Warum rege ich mich denn darüber so auf und rufe aus? Ist das überhaupt Deutsch? Ausruf, rufe aus? Ist das Schweizerisch? Das weiß ich gar nicht genau. Rege mich auf. Ihr versteht, was ich meine. Das ist, glaube ich, Schweizerisch. Ich meine, Regina sagt das immer. Und rufe aus. Ja, und rege mich drüber auf. Weil es doch letztlich um mich geht. Ich möchte nicht bloßgestellt werden von anderen. Ich möchte nicht dastehen müssen und sagen, ja, tut mir leid, es hat diesmal nicht geklappt. Ja, ich möchte nicht im Grunde der Dumme sein in allem. Und deswegen, boah. Dabei geht es gar nicht um die Sache. Oder um Liebe. Dann die nächste Frage. Wie würde ich reagieren, wenn ich die Person heute zum letzten Mal sehen würde? Als ich diese Frage gefunden habe in so einem Buch, habe ich gedacht, wow. Ich glaube, ich würde mich, glaube ich, nie mehr aufregen. Seien wir mal ganz ehrlich. Geht da mal durch in eurem Leben in den letzten 14 Tagen, das ist ja alles noch relativ nah, ja, wo ihr euch aufgeregt habt, wo ihr euch innerlich aufgeregt habt, wo ihr euch vielleicht äußerlich aufgeregt habt, wo ihr implodiert seid, explodiert seid, wo das vorkommt, dann überlegt mal, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr gewusst hättet, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich dieser Person begegne. Morgen ist sie tot. Hätte sich da wirklich nur einer von uns aufgeregt? Oder wäre das nicht plötzlich Nebensache gewesen? Wären plötzlich nicht andere Dinge wichtig gewesen? Zum Reden? Zum Erleben miteinander? Zum Begreifen? Zum Ergreifen? Und dann die letzte Frage, wo mir eingefallen ist. Wo muss ich mir zugestehen, dass ich nur ein kleiner Teil in der Geschichte Gottes bin? Gerade in diesen Situationen meinen wir doch immer, wir sind das Zentrum. Und wenn das jetzt nicht klappt, da fällt alles zusammen. Da bricht komplett alles. Da bricht unsere Familie auseinander, da bricht unsere Gemeinde auseinander. Da bricht im Grunde alles geht kaputt. Da wird alles, der Umzug fällt komplett aus und alles geht im Grunde Bach runter. Es ist total alles im Eimer. Ist denn wirklich alles im Eimer? Wenn einmal etwas nicht so läuft, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte, oder wie vielleicht wir es uns gemeinsam geplant haben, oder vielleicht sogar, wie es vielleicht sein gesollt hätte, um es wirklich schön zu haben für uns alle, bricht da wirklich komplett die Welt auseinander? Ist es nicht letztlich gar nichts in dem Geschehen meines Lebens, in der Geschichte Gottes meines Lebens? Und wenn ich das noch in die Weltgeschichte hineinzähle, dann komme ich ja gar nicht mehr vor, sind wir nochmal ganz ehrlich. Wenn es über mein Leben hinausgeht, was ist das dann? Was ist das dann, dass irgendwo eine Fahrt vielleicht ausgefallen ist, weil irgendjemand was vergessen hat? Im Weltgeschehen. Das wird noch nicht einmal irgendwo in den Geschichtsbüchern stehen. Keine Notiz will man davon nehmen. Ich nehme mich aber so wichtig. Und reagiere. Reagiere, indem ich implodiere, gründe die andere mit meinem Schweigen im Grunde zu Tode schweige. Oder indem ich explodiere und die anderen mit meinen Ausrufen, mit meinen Worten im Grunde in die Ecke treibe. Und alles aufgrund einer Gefühlslage. Alles aufgrund einer Situation, die grundsätzlich mal gar nicht negativ ist. Es ist recht, es ist was schiefgelaufen und es wäre tragisch, wenn ich im Grunde mit einer Lebenshaltung an mein Leben rangehen würde, es ist mir alles egal. Ich bin dankbar, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich mich um die Sache, um meine Ehe, um meine Gemeinde, um meine Beziehungen, um diesen Umzug, um was weiß ich, dass ich mich drum bemühe, Herr, habe Dank dafür. Aber ich muss jetzt nicht ausrasten. Sondern ich darf von ihm geführt und von ihm geleitet Stille finden. Wieder neu meine Haltung überdenken, ihm gegenüber. Mir bewusst machen, wer ich bin, wer mein Feind ist. Wieder neu lernen zu vertrauen, dass er Herr ist über meinem Leben und nicht ich. Und selbst wenn das jetzt funktioniert hätte und der Umzugswagen steht und alles eingeladen ist, aber an der nächsten Kreuzung nicht ein Unfall passiert hätte und ein Blechschaden und der Umzug dann auch nicht stattgefunden hätte, habe ich nicht mehr im Griff. Und warum rege ich mich dann so auf? Weil es eine halbe Stunde Verspätung gibt? Ist das es wirklich nötig, dass wir dann alles, unsere ganzen Beziehungen, die wir haben und gepflegt haben über Jahre, Jahrzehnte, immer wieder auf die Probe stellen und herausfordern und letztlich ankratzen? Und dann kommt die Reaktion. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Stille gefunden haben, dann sieht unsere Reaktion von Gott geleitet, von Gott geführt, von ihm in der Stille geprägt, anders aus, wie es in vielen, vielen Situationen unseres Lebens ausgesehen hat und wahrscheinlich noch aussehen wird. Weil wir an der Stelle wahrscheinlich oft wieder neue Veränderungen erleben müssen und immer wieder neu erleben müssen, wie Gott uns wieder neu verändert. Ich möchte euch einen Satz mit auf den Weg geben, wie ich das immer gemacht habe in diesen Predigen. Gefühle kann man nicht abstellen, aber man muss ihnen auch nicht gehorchen. Man könnte es sogar gern anders formulieren. Gefühle braucht man nicht abstellen, sondern dankbar wahrnehmen, dass Gott uns diese Gefühle schenkt. Aber ich muss diesen Gefühlen nicht gehorchen, sondern ich möchte in der Stille vor Gott meinen Blick wieder neu sortieren lassen. Und dann aus der Stille heraus erbete ich und erbitte ich, dass mein Gott meine Reaktion leitet und prägt. Amen. Lasst uns miteinander beten.